Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Und ich heiße Martin Scott und bin der Gastgeber von Wunderwerke Skyped. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Wunderwerke Skyped ist eine Talksendung mit einem jeweils interessanten Gast, mit dem ich mich unterhalte. Weil diese Gespräche allermeist über Skype geführt werden und ich zum Team Wunderwerkes gehöre, bildet sich quasi von ganz allein der Titel unserer Sendung Wunderwerke Skyped. Wir senden auch in diesem Jahr weiter. Wir haben so viel Resonanz auf unsere Sendung erhalten, tolle Feedbacks haben uns erreicht. Ein Hörer aus dem Bereich Gütersloh schreibt zum Beispiel: Eigentlich schlechthin der Podcast zum Trendwort Ambiguitätstoleranz. Eine Hörerin aus dem Großbereich Berlin meldet zurück: Das ist der einzige Podcast, der mich nicht nach 3 Minuten anödet. Und dann bekamen wir eines Tages noch die Rückmeldung einer gewissen Daniela Mailänder aus dem Raum Nürnberg. Du bist ein echt hartnäckiger Fragesteller und da muss sie nun selbst durch, Daniela Mailänder, die alle Welt nur Jele ruft. Jele Mailänder hat eine Entwicklung hinter sich, von der sie selbst berichten wird. Ihre Reise mündete in einem Buch, das sie vor bald 3 Jahren veröffentlicht hat und das sie nach meiner Wahrnehmung ganz schön ordentlich in die christliche Öffentlichkeit hinein katapultiert hat. Ihr Buch heißt Herzheimat. Ihre Reise war anstrengend und ist es nach wie vor. Engagieren tut sie sich für Kinder und für Jugendliche und insbesondere für Gemeinde, CVJM und Kirche und wie all dieses im noch neuen 21. Jahrhundert neu zusammenfinden könnte. Insbesondere vor dem Hintergrund verschiedenster Formen von Familie. Da sie sich in der Sendung gleich selbst noch einmal vorstellen wird, belasse ich es an dieser Stelle bei diesen rudimentären Infos zu ihrer Person. 2 Wichtigkeiten gibt es noch, bevor wir den Talk abfahren. Erstens, Jele Mailänders Buch Herzheimat kann man in dieser Sendung gewinnen. Sendung hören, Abmoderation abwarten, Frage hören, Frage beantworten, an Verlosung teilnehmen und so einfach wird es dann dein Buch. Zweitens, wir brauchen deine Hilfe. Unser Podcast kostet Geld. Wenn du kannst und wenn du magst, unterstütze uns bitte. Jeder Beitrag hilft, insbesondere in einer Zeit, in der wir durch unsere übliche Arbeit kein Geld verdienen können. Unter wunder-werke.de/spenden erhältst du sämtliche Informationen für sämtliche Geldtransaktionen, die uns erreichen sollen. Und nun viel Spaß mit meinem tiefgründigen, heiteren, nachdenklichen, optimistischen, fröhlichen Tausendsassa-Gast Jele Mailänder.
Daniela Mailänder.
Guten Tag, Martin Scott aus Essen hier von Wunderwerke. Herzlich willkommen in meiner Sendung Wunderwerke Skyped.
Hi, hallihallo.
Jele, wir sagen du zueinander und ich sag auch Jele zu dir. Das sagen ziemlich viele, oder?
Sehr gerne. Ja, das sagen tatsächlich sehr viele. Ich habe mal zwischendurch versucht, diesen Namen oder diesen, Spitznamen irgendwie abzulegen. Ist mir nie gelungen und ich habe ihn inzwischen auch lieb. Aber ich mag auch Daniela. Also man kann Daniela oder Jele sagen, das ist beides super.
Dann. Seit wann heißt du denn Jele?
Du schon immer. Meine beste Freundin in meinen Kindergartentagen hieß Jule. Und weil wir unzertrennlich waren, war es Jele und Jule. Und das hat sich irgendwie gehalten. Immer irgendjemand kannte mich noch als Jele und dann hat sich das irgendwie durchgezogen. Also von dem her tatsächlich schon immer sind fast, ich würde sagen, meine Kernfamilie, die sagen, also meine Herkunftsfamilie, die sagen noch Daniela, aber ich ahne, dass die meisten anderen sagen Jele zu mir inzwischen, ja.
Es wird Hörer geben, die dich nicht kennen, vermute ich, wie das halt immer so ist. Können wir am Anfang ein bisschen steckbriefartig abarbeiten, wer du bist, wo du bist, wer zu dir gehört, was du machst? Wo wohnst du?
Ich lebe bei Nürnberg mit meiner Familie, meinem Mann und 3 Kindern. Die sind 9, 6 und 3 Jahre alt.
Du bist Absolventin des CVJM-Kollegs?
Ja, damals noch. Also ich bin ins Rennen gegangen damals. Also ich weiß, ich war in der ersten Imagebroschüre, die gemacht wurde für die anstehende Hochschule. Und die wurde dann auch relativ wieder eingestampft. Das ging nicht so schnell, wie wir am Anfang dachten, dass man mal kurz Hochschule werden kann. Das hat noch ein paar Jährchen gedauert. War dann ein Jahr am Kolleg, also Bibelseminar war das damals noch, dann ein Jahr dort Dogmatik und Sprachen und so also Grundlagen der Theologie und bin dann ins Fernstudium gegangen, habe parallel Sozialarbeit studiert und die Theologie an CBTM-Kolleg gemacht, ja.
Und heute arbeitest du als was?
Derzeit arbeite ich als Referentin für die FreshX-Initiative Kirche Kunterbund. Ich bin angestellt beim CVJM Bayern. Bezahlt werde ich von lustigen Stiftungen, also lustigen, tollen Stiftungen, die ein Herz für agile Kirche und Gemeinde haben. Derzeit eine katholische Stiftung und eine amerikanische Stiftung.
Was ist Kirche Kunterbund?
Kirche Kunterbund ist Chaoskirche für die ganze Familie. Das bedeutet, wir sagen von der FreshX-Haltung her, wenn wir Menschen dienen, wenn wir Kirche mitten im Leben sein wollen, dann braucht es ein Format von Kirche, das zu Familien passt. Und da ist eine Form davon ist auf jeden Fall Kirche Kunterbund. Und weil ich zutiefst von der FreshX-Richtung her komme und die Bewegung ja auch eine Weile sehr intensiv mitgestaltet habe, gerade am Anfang in Deutschland, prägt das jetzt natürlich auch unser Denken und Handeln im Bereich Kirche Kunterbund. Also letztendlich ist es, wir begleiten inzwischen fast 100 Kirche Kunterbunds in Deutschland und die sieht in der Innenstadt von München ganz, ganz anders aus als in einem Vorort von Nürnberg oder in einem württembergischen Kaff oder mitten in Berlin. Also es passt sich den Umständen an, es passt sich den Familien an, es passt sich auch dem spirituellen Zugang von Familien an, aber es ist immer die Idee, möglichst den Familien zu dienen, Netzwerke zu knüpfen, gemeinwesenorientiert zu arbeiten und Kirche auf Augenhöhe zu sein. Da ist ganz viel Chaos drin, weil Familie eben ganz viel Chaosfaktor in sich birgt und auch Ansprüche an Familie immer sehr viel höher sind oder die steigen ja permanent. Ne? Man sagt inzwischen, in der Wissenschaft wird tatsächlich von diesem Doing Family, von diesem Herstellungsbegriff Familie gesprochen. Familie muss sich immer wieder neu erfinden. Und da hinein Kirche zu sein, in der Gnade eine ganz entscheidende Rolle spielt, das ist für uns super wichtig. Es gibt 18 Rechtsformen von Familie. Das halten wir uns als fromme Menschen manchmal gar nicht so vor Augen. Manchmal denkt man Vater, Mutter, Kind, Kind. Aber es gibt 18 Rechtsformen, kann man ja davon halten, was man will. Aber heterosexuelle Paare, homosexuelle Paare, verheiratete Paare, nicht verheiratete Paare, Adoptiveltern, Pflegeeltern und. Die Reihe ist unendlich lange und ergibt dann 18 Rechtsformen, die wir in Deutschland haben. Und für die Kirche zu sein, da ist Kirche Kunterbund dran.
Mein bester Freund würde dir jetzt entgegnen und die nächste Frage quasi stellen. Er würde sagen, ja, hat denn Kirche überhaupt noch eine Zukunft? Und es würde ihn auch nur peripher interessieren, ehrlich gesagt. Was würdest du ihm antworten?
Also ich glaube, die Struktur Kirche und Kirche, wie wir sie jetzt kennen, hat tatsächlich wenig bis keine Zukunft. Ich glaube zutiefst, dass die Inhalte der Kirche, also Gnade und Nächstenliebe, Beieinandersein, Energie Gottes, dass das alles Stichworte sind, an denen wir anknüpfen können und auch dürfen. Wir haben ja auch ganz lang die Finger davon gelassen, da anzuknüpfen. Und dass die nicht nur zukunftsrelevant sind, sondern dermaßen gegenwartsrelevant. Da glaube ich zutiefst, dass die Themen der Kirche und damit auch Kirche total zukunftsrelevant, wenn du so willst. Also relevant ist ja immer so ein lustiger Begriff, aber ja, einfach notwendig ist. Ja.
Also habe ich das richtig verstanden? Die Kirche in ihren Strukturen, da glaubst du nicht an eine Zukunft, aber die Kirche mit ihrer Botschaft?
Ja, man kann das manchmal auch nicht so auseinanderdröseln, aber ich bin zutiefst von Motiven da ist Gnade mitten in deinem Leben und du darfst sein, wie du bist, da ist Vergebung. Ich bin zutiefst von diesen Themen geprägt und ich würde auch sagen, die sind super, super wichtig, unabhängig von den Strukturen. Manchmal, oder nicht nur manchmal, es ist de facto so, dass Kirche, vor allem volkskirchliche Kontexte, dringend über ihre Struktur nachdenken müssen und es wird ja auch gerade getan. Da ist tatsächlich wenig Zukunftsträchtiges dabei, muss man sagen. Da ist viel dabei, wo ich sage, puh, das hat vor 100 Jahren noch funktioniert, das hat vielleicht sogar noch vor 50 Jahren funktioniert, aber dass es dahin zum Beispiel, dass zu wenig netzwerkorientiert gedacht wird, dass hierarchisch gedacht wird, dass in Positionen gedacht wird und solche Dinge, dass viel von analogen Räumen her gedacht wird, statt in Netzwerkstrukturen. Das sind solche Dinge, von denen ich schon glaube, die unterliegen in der nahen Zukunft einer großen Veränderung, vielleicht sogar einem Paradigmenwechsel. Ich würde da deinem Freund recht geben und ich würde fragen, wann hast du das letzte Mal einen Energieschub gehabt? Wann hast du das letzte Mal die Sehnsucht danach gehabt, dass mitten auf der Autobahn dir jemand neben dir sitzt, mit dem du dein Leben teilen kannst? Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass dir vergeben wurde? Und dann würde er vielleicht antworten und einsteigen. Und ich glaube, dass das Themen sind, die jeden ansprechen. Manche mehr, manche weniger, manche haben andere Worte dafür. Ich sage immer, es sind unterschiedliche Dialekte und so weiter. Also ja. Genau, vielleicht würde er darauf einsteigen. Keine Ahnung, was du für einen Freund hast.
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, das wäre ihm zu kitschig, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ist ja jetzt auch ein bisschen ein unfaires Spiel von mir, dir einen virtuellen, dir nicht bekannten Menschen vorzusetzen. Welche persönliche Geschichte hast du denn mit Gnade und mit Vergebung und mit all diesen sehr hohen Werten?
Gnade ist ein Wert, der mich seit 2-3 Jahren sehr intensiv begleitet in meinem Alltag. Dass ich zum Beispiel meinen Abend beende mit dem, da ist Gnade. Ne? Also ich sage ganz oft, boah, man geht ja abends so ins Bett, ich weiß nicht, ob du das kennst, und denkst, oh, was habe ich denn heute wieder verbockt so? Und das Spiel umzudrehen und zu sagen, da war vielleicht ein bisschen was du verbockt hast, aber da ist vor allem Gnade im Sinne von, da ist einer, der lächelt dich an und sagt, ist okay, geh mal schlafen. So irgendwie, das ist was eine hohe Relevanz für mein Leben hat. Einfach von meiner Persönlichkeit, weil ich einfach ein Mensch bin, der viel Ansprüche hat und gerne Dinge schnell verändert, überhaupt schnell Dinge macht. Und Gnade ist für mich ganz viel, eine Leichtigkeit ist für mich auch, nimm das Schwere raus, es ist auch, es wird dir was geschenkt, es wird dir was getan, da meint jemand gut mit dir. Das sind alles Werte, die für mich mehr und mehr super wichtig werden.
Das klingt für meine Ohren aber so, als würde es im Umkehrschluss bedeuten, dass es mal eine Zeit vor dieser Zeit gab, bei dir im Leben, wo du anders ins Bett gegangen bist.
Ich bin da mit diesen ganzen Umkehrgeschichten und das war der Punkt und so weiter. Da bin ich inzwischen ein bisschen vorsichtiger. Na, ich würde mehr sagen, dass ich mehr Richtung Gnade wachse und es nicht eine Zeit vor dieser Erkenntnis gab und eine Zeit nach dieser Erkenntnis, sondern es ist was bestimmt schon ganz, 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 ganz lange in meinem Leben, wahrscheinlich schon von Anfang an angelegt ist.
Mir geht es auch gar nicht um so einen Punkt, sondern mir geht es eher um so ein Selbstbild, was da so durchklingt, was sich im Laufe der Jahre verändert hat. Oder auch ein Bild, wie du dir vorstellst, dass Gott auf dich schaut. Vielleicht so.
Vielleicht, ja, genau. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Genau, ich bin im Pietismus groß geworden. Da ist schon auch dieses Pass auf, kleines Auge, was du tust, denn der Vater im Himmel blickt herab auf dich. Da könnte man schon erstmal einen kritischen Blick denken und den habe ich sicherlich auch als Kind gehabt, bestimmt. Und das würde ich schon sagen, hat vielleicht schon Teile meines Glaubens geprägt. Für mich ist es eine unglaubliche Befreiung zu sagen, da ist ein Vater, der dich anlächelt, der es gut mit dir meint und nicht der kritisch guckt, oh, was hat sie denn da jetzt wieder getan oder was hat sie nicht geschafft oder was meint sie, müsste sie alleine schaffen? Das ist ja dann auch immer, du musst es nicht alleine schaffen, ich darf ja auch manche Dinge schaffen. Also so diese Selbstkritik, die einem da bestimmt in evangelikalen Horizonten da immer wieder auch so vielleicht so aufgedrückt wurde, wie auch immer, ob das war ja oft auch nicht bewusst. Ich bin auch ein bisschen müde über diese ganzen Biografien, die dauernd an diesen auf diesen evangelikalen Strukturen da so rumhacken. Ich denke immer, ja, das war so, aber das war auch die Zeit. Das waren also die Menschen, die mich da geprägt haben oder die meinen Glauben vielleicht damals geprägt haben, waren Kinder ihrer Zeit. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich daher komme und in eine größere Freiheit reinwachse.
Aber in die Öffentlichkeit gehen sie, naja, ich pauschalisiere jetzt mal, aber in die Öffentlichkeit gehen sie alle, ne?
Wie meinst du?
Mit ihrer Aufarbeitung der Vergangenheit gehen viele in die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was mich zum Erstaunen bringt und mich verwundert.
Es verwundert mich tatsächlich auch. Biografie ist Theologie und Theologie ist immer auch ein Stück Biografie. Also unser theologisches Verständnis ist immer irgendwie verknüpft mit unserer Biografie. Das bin ich schon überzeugt. Ob das immer alle vor sich hertragen müssen, davon bin ich nicht so überzeugt. Also ich bin so ein bisschen müde über diesen ganzen postevangelikalen Stories, die dann immer sagen, boah, und hier war die große Erkenntnis und meine Gemeinde war so fies zu mir und ich habe so ein Weltbild mitbekommen, denke ich mir, aber warum fangen wir nicht früher an, da drüber nachzudenken? Warum ist das bei manchen Mitte 20, manche Mitte 30, das passt ja häufig auch in so einen Biografiebruch mit rein. Und da kommen solche Dinge ja auch. Und ich bin da jetzt nicht so, also das war früher, das ist jetzt, sondern es ist mehr und mehr ein Wachsen rein in, was ist denn das? Es ist mehr ein Reifen, finde ich. Es ist weniger so, ah, das war früher alles schlecht, sondern irgendwie, ich glaube, dass aus durchaus die evangelikale Welt, aus der ich jetzt nicht 100% komme, aber schon ein Teil von mir daraus kommt, das war, wie gesagt, ein Teil seiner Zeit. Und ich finde einen Gedanken, den ich letzte Woche kennengelernt habe, zu sagen, Mensch, was wäre denn, wenn wir unsere Koffer aus diesen Biografie-Teilen nehmen und das Gute einfach mitnehmen und das andere einfach getrost stehen lassen und umziehen. Ne? Du lässt ja beim Umzug jetzt nicht, du sortierst halt aus, ne? Was nimmst du mit und was lässt du da? Aber das ist ja ein Prozess, das ist nicht so ein Holterdiepolter und ich erfinde jetzt meinen Glauben neu, sondern es ist ja ein, ich wachse da rein und ich nehme wieder was mit und ich lasse was anderes stehen, was ich vielleicht jahrelang im Keller hatte, das brauche ich ja nicht mehr, das kann ich doch getrost weglassen. Also es ist ein bisschen ein sanfteres Wachsen, zumindest ist es mein Erleben. Mhm. Aber andere erleben das sehr viel härter. Aber wie gesagt, ich komme jetzt auch nicht aus diesem puren evangelikalen Hintergrund. Ich war jetzt nie ein FEG-Kind, nie ein LKG-Kind. Also ne, da bin ich von vornherein schon auch ein bisschen mit mehr, weiß ich nicht mehr weit. Ich habe diese furchtbare Enge nie so erlebt. Ja. Ich habe dieses das Gottesbild schon so erlebt, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich nicht schon früh angefangen hätte, die Freiheit und auch die Gnade zu schmecken.
Aber einen Teil deiner Biografie und der Veränderung in deiner Biografie hast du schon auch öffentlich gemacht und publiziert, nämlich in Form eines Buches, das Herzheimat heißt. Ne? Mhm. Worum geht es in Herzheimat?
Es ist eine, also ich war in einer Krise vor, das sind jetzt inzwischen, glaube ich, vor 6 Jahren, bin ich jetzt richtig so, genau, vor 5 bis 6 Jahren und ich konnte nicht so richtig verstehen, was da gerade mit mir passiert. Es war viel emotional, weil äußerlich war eigentlich alles okay. Wir sind umgezogen von der Nürnberger Innenstadt, hatten wir in einer Lebensgemeinschaft gewohnt, haben uns ein bisschen nach außerhalb orientiert. Wir hatten da schon 2 Kinder gerade und plötzlich war ich völlig desorientiert und wusste nicht mehr so richtig, was will ich, wer bin ich, war das die richtige Entscheidung, lebe ich eigentlich ein Leben, das ich wirklich leben will. Und ich habe mich super krass getrieben gefühlt, so dieses, okay, das musst du auch noch machen, das musst du auch noch machen. Und da war immer die Frage, bist du am richtigen Platz und willst du nicht eigentlich ein völlig anderes Leben führen? Da kamen so ganz viele grundsätzliche Fragen. Und da konnte ich dann immer schlafen, deshalb sind Rituale für mich inzwischen wirklich wichtig. Und ich habe gemerkt, ich bin irgendwie nur noch emotional, nur noch so in so einem Tief. Ne? Ich bin irgendwie nur noch am Heulen, kann jetzt schlafen oder am Rumschreien, bin oft nimmer, kann auch nimmer arbeiten, kann nimmer denken. Jemand anders würde vielleicht sagen, boah, das war vielleicht, keine Ahnung, eine depressive Verstimmung oder sowas. Ich kann das so jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass mich hat es geschüttelt und zwar körperlich und emotional und auf allen Ebenen. Das ging so 4 Monate sehr, sehr intensiv. Und dann bin ich ins Kloster gefahren und da hat eine Nonne zu mir einen entscheidenden Satz gesagt, die sagte, du hast deine Heimat verloren, du hast deine innere Heimat verloren. Der Satz hat mich fürchterlich aufgeregt, weil ich dachte, was heißen die über mein Leben? Und
das ist schon mal ein guter Hinweis, wenn man sich fürchterlich aufregt, ne?
Ja, genau. Ist ja irgendwie, Wut ist ja immer die Kehrseite von Trauer. Offensichtlich galt es da, was zu betrauern. Und da habe ich mich tatsächlich nochmal neu auf die Reise gemacht, meinen Glauben und auch mein ganzes Leben nochmal zu hinterfragen und bin auf diese alten Sätze da lebt Christus in dir, da ist Jesus in deinem Herzen. Das ist jetzt auch so, dein Freund würde sagen, kitschig. Bin ich mal so drauf gestoßen, auch von dieser Nonne damals so angetriggert. Und ich habe so für mich das innere Bild gehabt, ich bin auf der Flucht, ich bin so weg von mir selber, ich bin irgendwie aus mir selber rausgeflohen und habe mich dann wieder auf die Reise gemacht, zu sagen, ich möchte aber gern zurück zu mir, ich möchte gerne in diese Heimat wieder zurückfinden. Und da haben diese alten Worte sehr viel an Bedeutung gewonnen. Okay, wenn du in dir Heimat wiederfindest, wenn du in dir zu Hause bist und Gott da wirklich lebt, dann müsstest du ihm da ja begegnen. So, und da habe ich für mich ein inneres Bild entwickelt. Ich bin ein totaler Naturmensch, zu sagen, okay, es ist ja keine, also Teresa von Avila, ich habe damals ganz, ganz viel Mystik gemacht, ich bis heute übrigens unglaublich viel mystische Literatur gelesen, und die Seelenburg war für mich so ein ganz erhellend, ganz fürchterlich quälendes, anstrengendes Buch, aber
ist das sehr von erhellend. Ihr?
Ja. Ja, mhm. Genau, die beschreibt so 7 Vorhöfe und oder 7 Kammern in einer Burg. Und ich dachte, so eine Burg ist mein Herz und mein Leben jetzt nicht. Aber wenn Christus wirklich in mir lebt, dann wäre es eher so eine Landschaft. Und ich habe für mich so ein inneres Bild entwickelt von einer Landschaft. Also da gibt es Quellen und Flüsse und es gibt Gärten, genau in denen Jesus lebt. Es gibt Felder, die er bestellt. Es gibt Friedhöfe in meinem Herzen. Es gibt Grabsteine. Ich habe vielleicht Hoffnungen begraben. Ich vermisse Menschen. Ich habe Träume begraben und an den Gräbern steht Jesus und trauert mit mir. Es gibt öde Orte, die
gibt
ich selber...
Es auch ein Grab, so, gibt es auch ein Grab, auf dem Jesus steht? Ist auch ein Stück Jesus, ein Jesus und Jesus-Glaube begraben worden?
Ja, vielleicht auch. Also da, ich bin ja noch lange nicht da durch. Ne? Also ich stelle mir eine Landschaft vor, die noch erkundet werden will.
Von Herzheimat, ja?
Ja, also ich hab irgendwie... Es gibt ja Orte in unserem Leben oder so Flecken in unserem Leben, die wollen wir gar nicht besuchen, weil wir uns davor Angst, also davor haben wir ja Angst. Ne? Es gibt ja so Dinge, wo wir denken, warum ticke ich auf dieses Ding immer so aus? Ne? Und ich glaube, das sind so blinde Flecken. Und was wäre denn, wenn wir das jetzt so ernst nehmen mit diesem so, Jesus lebt in mir und so, das, was wir als Kinder irgendwie vielleicht mal gehört haben oder was wir, weiß ich, irgendwie was ja auch so irgendwie biblisch ist und so, gell, aber ich wollte das einfach mal realistisch durchdenken.
Ja, das ist nicht irgendwie biblisch, das ist ziemlich
zutiefst biblisch, Kern. Ja. Das ist zutiefst Kern, aber ich hatte das für mich einfach nur als Worte verstanden und also dann nehme ich das ernst, sagen, okay, dann ist ja mein ganzes Leben erfüllt zutiefst von einem Jesus, der in diesem Herzensland spazieren geht und er besucht Orte, an die ich mich gar nicht rantraue. Der ist im Unterbewusstsein, der ist im Bewusstsein, der ist in Erlebnissen. Ich vergleiche das zum Beispiel, es gibt eine sichere Stadt, da ist er auch zu Hause. Ne? Das ist auch mein Rückzugsort. Ne? Das ist cool, sich dort zu begegnen und zu wissen, okay, er kümmert sich auch um diese öden Orte und Vulkane gibt es in meinem Land. Ne? Wenn ich immer so austicke oder ne, wenn da mal so ein emotionales Ding da rauskommt, denke ich mir, wow, da ist irgendwie ein Vulkan, da scheint irgendwas zu brodeln, was ist das denn? Naja, Jesus wird sich schon drum kümmern. Also, es macht mich sehr gelassen. Das Bild habe ich entwickelt und genau, das habe ich dann tatsächlich auch irgendwann veröffentlicht. Ja, genau.
Ist dein Buch Herzheimat mehr die Beschreibung einer Reise oder ist es mehr die Beschreibung der inneren Landschaft, wie du das jetzt schon sehr ausführlich dargestellt hast?
Es sind 3 Teile. Also im ersten Teil beschreibe ich tatsächlich diese innere Landschaft, also erstmal die Krise, wie ich da hingekommen bin, dann die innere Landschaft. Und dann ist im zweiten Teil ist so die Frage, also ich so, okay, und jetzt erkunde dein inneres Land. Und da ist es tatsächlich, da ist es so ein, okay, was passiert, wenn du diesem Land, diesem Jesus in dir, als ein zutiefst mystischer Zugang zum Glauben, der uns ja manchmal auch, also in der evangelischen Tradition sehr abhanden gekommen ist, wie komme ich denn dahin? Und ich bin Pragmatikerin, also ich sehe ein schönes Bild mit dieser Landschaft, aber wie passiert es denn jetzt im Alltag? Und ich beschreibe zum Beispiel, was passiert, wenn ich sage, Christus lebt in mir, dann lebt er ja in jeder Blutzelle, dann lebt er in meinem Leib, dann ist mit jedem Lächeln, mit jeder Krankheit, mit jedem Schnitt zum Beispiel, den ich mir zufüge, ist da ja auch immer irgendwie was zutiefst.
Darf ich gerade da mal eine Frage stellen? Das würde mich mal wirklich interessieren. Also du hast anscheinend den Reflex und den Impuls mittlerweile zumindest, dass du dieses Christus lebt in mir tatsächlich dir sehr real so vorstellst und so ausbaust und entwickelst und beschreibst. Mein erster Impuls und Reflex wäre, okay, das muss ich jetzt transportieren aus einer leicht oder stark mythischen biblischen Beschreibung, was das denn heutzutage im 21. Jahrhundert bedeuten könnte. Du, also aus meiner Sicht, du reichst sozusagen in das Verständnis der Antike zurück. Mach ich es mir zu einfach?
Also es ist ja nicht eine mythische, sondern ein mystischer Zugang. Und die Antike meinst du wahrscheinlich das griechische Menschenbild, die Dreiteilung zwischen, zwischen Geist, Seele und Leib. Nee, im Gegenteil. Also daher komme ich. Ich glaube, dass wir jetzt hier in Mitteleuropa mehr daher kommen, als uns lieb ist und das gut ist, das zu durchschauen. Es ist eher für mich, dass ich sage, wenn Christus in mir lebt, und jetzt war ja Paulus von beiden Traditionen geprägt, der das ja so sehr auch, also auch klar, Johannes Evangelium ist ja auch geprägt von diesem Christus lebt in mir und ich und mein Vater werden Wohnung in dir nehmen zum Beispiel. Da entwickelt sich ja ganz viel die christliche Mystik her. Es ist eher genau, dass ich sage, okay, lass uns doch die Antike mal ein bisschen aufweichen und sagen, was ist, wenn wir Körper, Seele, Geist eher umfassender denken und sich das mehr ineinander auflöst, dann würde Jesus ja auch in meinem Körper leben, dann würde er in meine Gedanken durchdringen und meine Seele durchdringen, da kann ich das aber auch gar nicht mehr so richtig voneinander trennen. Also es ist mehr der Weg, dass ich sage, ich würde gerne dieses platonische Denken eher so hinter mir lassen, dass das so furchtbar aufdröselt, weil da das Problem ist, es ist ja nicht alles schlecht, aber das Problem ist so ein bisschen, dass ich das dann halt, und das hat ja der Pietismus stark gemacht, das auf die Seele beziehe. Aber da ist ja, was wäre, wenn denn Gott in meinem Denken genauso handelt und in meinem Fühlen und in meiner Körperlichkeit? Was ist, wenn ich eine Gotteserfahrung habe, wenn ich Yoga mache oder wenn ich joggen gehe oder wenn ich ins Wasser hüpfe oder so, oder ich eine Gottesbegegnung habe, wenn ich krank bin? Also da wird die Körperlichkeit sehr viel präsenter, finde ich. Ist für mich so dieses Thema der Leibhaftigkeit. Und ich finde, das kommt in der Antike sehr kurz. Da wird ja eben der Leib dann eher, und das ist ja auch das Missverständnis im Neuen Testament, dass der Leib so eher ein bisschen nach hinten rückt. Und ich versuche es eher integrativ für mich so wahrzunehmen. Und ich finde, dass die Mystik mir da schon einen guten Zugang dazu gibt. Aber ich bin auch noch lange nicht am Ende, ja.
Bist du auf deiner Reise an einem Ort angekommen, an einer inneren Landschaft angekommen, die du mal verlassen hattest und wo du jetzt heute glücklich bist, dass du diese Heimat wiedergefunden hast? Oder bist du an einem neuen Ort angekommen?
Interessanterweise, ich finde, es ist ein Zurückkommen. Also ich denke mir manchmal, das ist ja verrückt. Ich komme wieder an dem an, was zutiefst eben meine Kindheit zum Beispiel mitgeprägt hat. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus alleine. Das ist ja ein bisschen simpel. Oder auch dieses Christus in dir ist so simpel. Und das ist so dass ich merke, boah, das ist ein zutiefst erfüllender Gedanke, dahin zurückzugehen, was es am Ende um diesen Jesus geht, der in mir lebt, der auch außerhalb von mir lebt natürlich, aber an den ich mich wenden kann. Ich muss mich nicht zu jemandem hinwenden, sondern ich darf mich einem zuwenden, der schon da ist. Das ist eigentlich ein alter Gedanke, der mich auch schon früh geprägt hat und gleichzeitig eben doch offensichtlich nie so geprägt hat, dass es für mich wirklich zur Wahrhaftigkeit oder zur Realität wurde, ne, dass mein Leben so verändert hätte. Also ich würde sagen, dahin bin ich zurück. Neu habe ich zum Beispiel eben diese Leibhaftigkeit, neu habe ich Rhythmus, das ist für mich inzwischen sehr, sehr starkes Ding, dass ich sage, okay, Rituale im Alltag, mein Leben, mein Alltag so auszurichten, dass da immer wieder auch Begegnung mit dieser Herzenslandschaft vorkommt. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Das ist für mich neu. Ich habe ganz lange, ich komme ursprünglich aus dem württembergischen Pietismus, da waren die Gefühle jetzt nicht so, so cool, ne? Also da war eher so, okay, auch wieder eher vielleicht ein Aristoteles von dem antiken Bild, so, ne, die Gefühle, lass mal, die müssen irgendwie eher weg. Aber zu sagen, hey, wenn Jesus in meinen Gefühlen lebt, lebt er auch, in mir lebt, dann lebt er auch in meinen Gefühlen. Ich muss die deshalb jetzt nicht hoch verherrlichen, Es gibt durchaus einen realistischen Umgang damit. Ich muss nicht jedem Zorn nachgehen, ich muss nicht jeder Eingebung oder jedem Gefühlswahl nachgehen, aber sie haben eine Berechtigung. Ich glaube, das sind alles Dinge, die tatsächlich neu für mich sind. Und da ist, genau, das ist neu, aber das leitet sich eigentlich von einem ganz alten Wissen, das ich jetzt persönlich schon lange in mir trage, ab und dass ich manchmal auch ein bisschen lustig finde, dass ich da wieder hin zurückgehe, weil ich denke, ach, das ist ja fast schon ein bisschen drüber. Ne? Es hört sich auch ein bisschen schon auch nach Kinderglaube an, so, ach, und Jesus in deinem Herzen und so, also wie du vorher gesagt hast,
ein bisschen, kitschig, hat, ne? Es was davon.
Ja, ist so.
Ja, mein bester Freund muss uns hier jetzt nicht weiter ärgern oder also muss dich nicht weiter beschäftigen, aber ein ganz bisschen was hat es davon. Natürlich habe ich die intelligenten und aufgeklärten Gedanken dazwischen auch vernommen, aber ein bisschen was davon hat es, ja. Bist du glücklicher heute als vor 6 Jahren?
Gelassener, glücklicher. Weiß natürlich, ich glaube, also da war ich definitiv in einer Krise, von dem her auch glücklicher, aber ich bin vor allem gelassener. Es ist mehr so ein, gelassen. Ich kann mehr lassen, einfach, ja.
Und wenn jetzt jemand dir beim Zuhören, andersrum, wenn jemand jetzt beim Zuhören und beim dir folgen festgestellt hat, also was die Jele Mailänder da beschreibt, das kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen, aber ich bin noch da, wo sie vor 6 Jahren war. Was würdest du ihr empfehlen, ihr oder ihm, also ihr der Person?
ehrlich werden und sich erstmal das eingestehen und dann würde ich sagen, mach dich auf die Suche und fang in dir an. Also fang an, dein Leben nochmal anzuschauen und fang an, diesen Gedanken mitzutragen, ob jetzt das Bild der Landschaft so hilft. Es hilft tatsächlich Menschen, das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn ich eingeladen werde zu Lesungen oder wenn Menschen mich auf mein Buch ansprechen, das wundert mich, ne? Weil ich immer denke, wow, also offensichtlich gibt es Menschen, die können mit diesen Bildern was anfangen. Muss aber auch nicht, aber ich würde sagen, fang bei dir an und grab da mal ein bisschen tiefer, weil das Spannende ist, ja, durch diese Risse, also ich stelle mir das manchmal so vor, ne, wir haben manchmal so einen Raum und der ist perfekt irgendwie und dann geht da so ein Riss rein, ne, durch einen biografischen Umstand oder eben durch eine Krise oder was auch immer und da ist ein Riss, aber durch diese Risse ist ja immer die Chance, dass da Licht durchdringt oder dass da Frischluft reinkommt. Und deshalb sind diese Risse in Biografien oder in Gedanken oder auch in Glaubensdingen, Glaubensthemen, auch manchmal diese Risse, wo wir sagen, ja, ist irgendwas nicht ganz 100% und so, die sind immer geil, weil die bergen immer die Chance, Frischluft und auch Licht reinzulassen. Und das würde ich dieser Person empfehlen. Also okay, nutz diesen Riss, mach jetzt einen Break, wende dich dem Riss auch zu oder dieser Krise oder weil das könnte dir was sagen, da könnte richtig viel drinstecken. So.
Wie verhindert man, dass man in einer solchen Lebenslage bitter wird? Weil ich stelle mir das so vor, dass das so 50-50 die Chance seinerzeit bestanden hat, dass du verbitterst über deine Prägung, deinen Lebensweg bis dahin, oder?
Ah. Ich weiß nicht, ob ich da so furchtbar viel. Ich weiß, dass ich ein solides Netz auch hatte. Ich bin eine Plaudertasche, also ich muss dann auch, meine Emotionen müssen dann irgendwie auch raus. Ich habe da auch mit Menschen drüber gesprochen. Ich glaube, das hat mir jetzt persönlich geholfen, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich das vor Bitterkeit gerettet hat. Das war vielleicht, ja, vielleicht hast du recht, 50-50, ne? Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. In meinem Fall kannst du jetzt sagen, das war Gott selbst, der mich da geführt, gerettet, wie auch immer. Oder sagst, es war vielleicht eine Persönlichkeitsstruktur, weiß ich nicht.
Ich würde das nie von außen zusprechen, aber das wäre tatsächlich noch meine nächste Frage. Ob du dich als erneut Gefundene betrachtest, von Gott gefunden und ob das für dich ein Wunder darstellt?
Ja, das glaube ich schon. Also das war 50-50 trifft es eigentlich ganz gut. Also das hätte damals auch in eine andere Richtung kippen können. Und ich bin gefunden worden im Sinne von, ich habe diese alten Sätze und auch diesen Zugang, das hat damals ja nicht erst in diesem Kloster begonnen. Die hat aber gesagt, jetzt lesen wir mal ein paar so Stellen und dann hat die mir eben auch einiges an Literatur mitgegeben. Aber das war ja... das ist ja nicht mir, da kann ich jetzt nicht mehr auf die Schulter klopfen, was so nach dem Motto, weil du hast aus deiner Krise eine Chance gemacht oder was daraus gelernt oder sonst was, sondern es ist mir ja widerfahren im Sinne von, dass mir das jemand zugesprochen hat und gesagt hat, also mit diesem Satz auch schon, hey, du hast deine Heimat verloren, der mich so fürchterlich geärgert hat, hat mich ja jemand auf die Spur gebracht. Da würde ich schon sagen, ja, dass ich wieder gefunden wurde oder so. Ja, das war jetzt weniger, ich bin ja auch noch lange nicht da, wo keine Ahnung, wo ich vielleicht sein könnte, wollte, wie auch immer. Also immer noch auf eine Suche. Und es gibt immer noch Zeiten, wo ich denke, ja, jetzt habe ich wieder, häng wieder voll drin. Ich habe es wieder nicht verstanden oder so. Aber inzwischen sage ich, okay, und dann, okay, bist hingefallen, alles klar, aufstehen und weiter geht's, weitersuchen und weiter überlegen und darum ringen auch. Manchmal ist es auch ein Ringen. Und ich hinke ja auch. Also diese Nonne in dem Kloster, die hat mir, das war so die erste Geschichte, Jakob auf der Flucht, der ja die Heimat auch so hinter sich gelassen hat. Und dieser Kampf am Jabok, der interessanterweise schon lange in meiner Biografie eine entscheidende Rolle spielt. Aber das war so, also es kann sein, dass du aus dieser Krise gestärkt rausgehst, das hat sie damals zu mir auch gesagt, aber es wird 100% sein, dass du hinkst. Und das ist auch nach wie vor so, würde ich sagen, dass ich immer noch Dinge mit mir schleife, von denen ich sage, boah, es ist nicht 100% cool, oder es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt sagen, boah, ich bin die ruhigste, gelassenste, glaubensstärkste Person dieser Erde, im Gegenteil. Ich weiß sehr viel mehr um die Abgründe und um die Zweifel und um genauso. Also ich hinke nach wie vor und vielleicht
auch zwingen. Aber vielleicht hat es das Leben halt auch ganzer gemacht sozusagen, ne? Vollständiger gemacht. Aber da würde sich das Gespräch dann auch im Kreis ein bisschen schließen. Wie ich vorhin schon vermutete, wer am Ende des Tages achtsam sein möchte auf die Gnade, auf den Gedanken der Gnade, der weiß darum, dass er sie auch benötigt.
Aber hallo, ja, also ich besonders, also andere brauchen das vielleicht gar nicht so, aber ich brauche die Gnade, ich brauche das auch ganz sehr, dass mir das jemand zuspricht. Ich liebe Beichte, ich finde es super, dass mir da am Ende jemand sagt, es ist
Beichte
gut jetzt.
Beichte mega. Welche drei Hobbys verfolgen Sie in Ihrem Leben? Fußball, Fahrradfahren und genau. Beichte.
Also ich gehe Beichten, Joggen und Schwimmen.
Ja, Beichten ist geil.
Nee, ich finde es super. Ich finde es wirklich super. Also das macht irgendwie was mit mir. Das erleichtert mich. Und andere haben es vielleicht gar nicht so nötig. Aber ich finde immer so, wow, ich bin manchmal so hart mit mir. Und dass jemand mir sowas zuspricht und so die Gnade über mein Leben spricht, das finde ich total super.
Vielleicht noch mal eine freche Abschlussfrage. Bist du erwachsen geworden in den letzten 6 Jahren?
Naja, ich bin Mutter von 3 Kindern und habe eine Lebenskrise hinter mir und so. Würde schon sagen, dass ich am Teilen verdiene mein eigenes Geld, finde ich irgendwie auch ganz witzig. Das tue ich schon lange, aber ja, ich würde schon sagen, also ich bezeichne mich inzwischen als Frau und nicht mehr als Mädchen, wenn ich so innerlich mit mir spreche. Aber doch möchte ich mir so eine Kindlichkeit wird ja dann mit Verrücktheit, Leichtigkeit und sowas gleichgesetzt. In der Hinsicht bin ich nicht erwachsen, aber das möchte ich nicht immer nur einem Kind zuschreiben, sondern es gibt leichte Erwachsene, es gibt leichtfüßige Erwachsene, es gibt Menschen, die gerne Dinge ausprobieren und das bin ich nach wie vor. Also ich liebe es, Dinge auszuprobieren und ich falle auch immer sehr gerne und auch sehr gerne laut und scheppernd. Also wenn ich dann mal einen Karren vor die Wand fahre, dann mache ich da auch was draus. Ne? Also ich im Sinne von, ich liebe es einfach, dieses Trial and Error Ding und das passiert viel in meinem Leben, ne? Dass ich Dinge ausprobiere und sage, okay, und das funktioniert und das ist halt auch scheiße, funktioniert nicht. Und da bin ich, glaube ich, nicht erwachsen geworden. Das will ich mir aber auch bewahren. Das ist auch eine Trotzigkeit.
Jele, zuletzt die Frage, ein großer Wunsch für deine Zukunft in den nächsten 3 Jahren? Ja, das können wir auch senden. Wunschlos glücklich.
Nee, ich habe schon ein paar so Dinge, also ich weiß nur, dass ich würde gerne irgendwie immer noch heiler werden, das ist es irgendwie, ich werde nie heil werden, aber irgendwie so ein bisschen heiler werden, das ist so ein Ding für mich und ich habe noch Bock, für weiterhin Freshix irgendwie nach vorne zu bringen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil mich das einfach, ich erlebe einfach so wie Menschen so, denen das einfach gut tut, wenn wir uns als Gesprächspartner so anbieten als Kirche. Das finde ich auch geil. Und es gibt ein paar so berufliche Ziele, die ich habe, aber das sind einfach nur Ziele, ne? Die musst du halt abarbeiten. Aber es ist, mein tiefster Wunsch ist, eine dankbare, gegenwärtige, leidenschaftliche und lernbereite Person sein. Es ist kein Ziel, das du abarbeiten kannst. Es ist einfach ein Wunsch, mehr und mehr ich selber zu werden.
Und allerletzte Frage, welche wichtigen Fragen aus deiner Sicht habe ich dir alle nicht gestellt?
ich glaube, die werden mir dann nach dem Gespräch einfallen, ganz bestimmt.
Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skype. Alles, alles Gute und ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt.
Alles klar, bis dann, Scotty.
Thiele, mach es gut. Bye, bye.
Du auch. Ciao, ciao.
Und das war Wunderwerke Skyped mit Thiele Mailänder. Aber bevor wir die Sendung für heute abschließen, war da ja noch ihr Buch zu gewinnen, nämlich Herzheimat. Um mitzumachen, ist folgende Frage zu beantworten. Thiele Mailänder hatte im Kindergarten eine beste Freundin, von der sie im Gespräch erzählt. Wie heißt die? Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen willst, dann kontaktiere uns auf den üblichen Wegen, wie man uns erreichen kann. Telefonisch, per E-Mail, per Nachricht auf Facebook oder Instagram oder, worauf wir total stehen würden, mit einer Postkarte. Anschrift ist zu finden unter www.wunder-werke.de. Mitmach- oder Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel ist der 25. Februar. Dann wird der Gewinner oder die Gewinnerin ermittelt und benachrichtigt und mit einem von Thiele Mailänder signierten Exemplar von Herzheimat beglückt. Jetzt noch fix die Spende an Wunderwerke abschicken und dann hören wir uns schon wieder nächste Woche mit einem frischen Scott und Gott und vermutlich in der Woche drauf mit einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Dieses Mal zu Gast Johnny Nimmo aus Marburg. Für heute tschüss und ade.